Ja, liebe Gemeinde, es freut mich, dass ich mal neben Kids Treff und Follow Me auch zu den Erwachsenen sprechen darf. Als ob ich ein. Ich habe hier als Thema mein Leben so gewählt. Wichtig sind für mich da 7 Punkte, habe ich rausgeschrieben, zu denen möchte ich dann noch was sagen. Geschaffen, Gebet, Bibel, Fragen, Führung, Jesus und Gemeinde. Und wenn ich mein Leben so betrachte, dann ist wie ein roter Faden, geht die Liebe Gottes durch mein Leben. Ich hatte schon des Öfteren das Gefühl, dass ich zum Beispiel im Beruf nicht genüge, ich genüge nicht im Sport, ich genüge nicht in der Familie, ich genüge nicht in der Gemeinde, aber ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass ich vor Gott nicht genüge. Ich habe immer das Gefühl gehabt, vor Gott genüge ich immer und es gibt nichts, was ich da unbedingt noch gerade machen muss, um seine Liebe zu erlangen. Ich wurde am 24. Februar 1964 geboren. Ich hatte nach der Geburt wurde ein Geburtsfehler festgestellt. Meine Speiseröhre ist nicht in den Magen gegangen. Und da hat der Chef, Arzt im Spital Interlaken, meinen Eltern empfohlen, mich sterben zu lassen, weil man das nicht operieren könnte. Aber meine Eltern haben mir dann das Leben gerettet, indem sie mich im Universitätsspital Bern in der Insel operieren ließen. Da auf diesem Bild links bin ich 6 Monate alt. Und was eigentlich interessant ist auf diesem Bild, es zeigt mich von meiner besten Seite. Es zeigt mich. Es zeigt meine linke Körperhälfte. Man sieht nicht, dass ich eine Narbe von hier bis hier hinten zum Schulterblatt habe. Von der Operation, das ist an sich nichts Schlimmes und man sieht auch, die Narbe ist an sich nichts Schlimmes. Man sieht aber auch nicht, dass die Operationsstelle dieser Speiseröhre nicht mitwächst. Und die musste ich dann ständig dehnen lassen. Und ich konnte erst mit 6 Jahren dann feste Nahrung zu mir nehmen. Bis dahin konnte ich mich nur von Brei ernähren. Und die Narbe hat auch einen, das ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Diese Körperhälfte, diese Lungenhälfte und diese Körperhälfte ist nicht so stark wie die linke. Also, und das ist für mich zum Teil manchmal blöd. Ich lebe in einem Körper, der auf dieser linken Seite zu Höchstleistungen fähig ist, aber die rechte Seite ist das nicht. Und da habe ich mich schon als Kind Überlegungen gemacht, warum bin ich so? Komischerweise schaut man immer so die negativen Sachen und man sieht dann nicht die positiven Sachen, die man hat. Und ich bin schon als Kind zum Schluss gekommen, dass ich von Gott geschaffen bin. Er hat mich aus irgendeinem Grund so gewollt. Die Evolutionstheorie ist für mich auch nicht erfreulich, wenn ich sage, ja gut, diese Mutation ist von der Evolution, aber die wäre ja nicht einmal lebensfähig und die ist auch nicht im Bauplan vorgesehen, weil so einen Fehler gibt man nicht den Nachkommen weiter. Das ist nicht etwas, was vererbbar ist. Was noch speziell war, im Spital in Bern war ich mal extrem auf der Kippe, ob ich das überlebe oder nicht. Und dann haben die Eltern mich getauft. Und ich fand das auch schön, dass man, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man dann so ein Kind Gott einfach übergibt und sagt, wir taufen ihn jetzt und übergeben ihn Gott. Und von dem Moment an ging es dann auch aufwärts. Ich kann mich auch mit der frommen Variante, dass es Gott zugelassen hat, nicht so anfreunden, weil das würde ja bedeuten, dass das Böse etwas in mir machen kann. Und das gefällt mir nicht so. Eine Folge des Sündenfalls könnte es auch noch sein, aber der Sündenfall hat auch etwas Positives gebracht, nämlich durch das wurde auch die medizinische Entwicklung stark gefördert und der Mensch ist auch sehr stark geworden im Überleben in schwierigen Gebieten wie in der Wüste oder in den Eiswüsten von Grönland. Jürgen Werth bringt es im Lied auf den Punkt, du bist ein Gedanke Gottes, keine Laune der Natur, ein Genialer noch dazu. Ich habe übrigens sehr früh mit Beten begonnen. Ich führe das vielleicht auch zurück. Eine Krankenschwester habe mich scheinbar die ganzen 100 Tage, als ich in der Insel war, betreut. Und ich gehe fast davon aus, dass sie gläubig war. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich schon als Klein immer gebetet habe. Ich bete übrigens die meisten Gebete nur in Gedanken. Ein Beispiel: letztendlich hat mich eine Kundin ein bisschen provoziert und ich hatte noch einen jungen Arbeitskollegen bei mir und da betet man natürlich in Gedanken, da sage ich nicht, ja Herr, du siehst, ich bin einer schwierigen Kundin gegenüber. Also. Und der junge Mann hat dann unglaublich weise und nett geantwortet und das Problem gelöst. Ich habe ihn nur gestaunt und das Gebet ist auch so etwas, fast wie die Schöpfung. Es ist ein Zusammenspiel. Also ein Mensch steht nur mit Vater und Mutter, aber Gott gibt noch etwas rein und das Gebet ist auch so ein Gespräch mit Gott. Und dann geben wir auch noch etwas hinein und ich möchte jetzt nicht analysieren, was genau von Gott ist, welche Gedanken eingegeben wurden oder und so weiter. Ich habe hier noch ein Bild gemacht so von Wolken. Mir ist etwas in den Sinn gekommen, ein Gebet, das habe ich im Kindergarten mal gesprochen. Es wäre vielleicht auch noch interessant, wenn ihr das mal testen würdet. Ich habe so ein Bild gesehen, wo so Engel auf den Wolken waren. Und ich bin ins Gras gelegen und habe so lange in die Wolken geschaut, bis ich Angst hatte, in den Himmel zu stürzen. Ich wusste schon damals, die Erde ist eine Kugel. Und dann hatte ich einen Moment das Gefühl, was passiert jetzt, wenn ich unten dran bin. Und im gleichen Moment wusste ich, dass Gott eine Kraft geschaffen hat, die uns auf der Erde hält. Später in der Schule lernt man, dass das Gravitation ist und dass da auch noch nicht alles erforscht ist. Und viele Sachen, die ich in Gedanken bete, sind so über Themen wie Natur und Physik und so Sachen. Ich hatte das Privileg, in einer sehr guten Familie aufzuwachsen. Das ist extrem selten. Die haben nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist geschaut. Rechts außen ist mein jüngerer Bruder, er ist zwei Jahre jünger. Und er hat innerhalb von kurzer Zeit hat er mich eingeholt und überholt. Er war sportlich immer besser und wir haben sehr viel zusammen trainiert. Und er hat auch einen großen Beitrag geleistet, dass man von meinem Leiden, das ich hatte, nicht mehr viel merkt. In der ersten Klasse konnte ich nur etwa 200 Meter weit rennen, dann hatte ich keine Luft mehr, aber dann haben wir zusammen sehr viel trainiert. Und wir sind hier sicher schon schneller als die Mutter, weil unser Ziel war immer, möglichst schnell vom Berg runterzukommen, weil das haben wir in den Skirennen gelernt. Und die Mutter hat auch für das Geistliche gesorgt. Sie hat uns nämlich in die Sonntagsschule geschickt, der Heilsarmee. Und dort durfte ich die biblischen Geschichten kennenlernen. David, das war so mein Held und er ist es eigentlich noch heute. Und meine Lieblingsgeschichte ist die Geschichte von den 10 Geboten. Ich finde, das ist eine der großartigsten Geschichten. Man hat mir immer in der Schule gesagt, ich sei ein bisschen ein Träumer, weil ich auch, wenn ich so Geschichten hörte, dann manchmal sehr lange darüber nachdachte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Träumen ist oder ob das Visualisieren ist. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich auch hier auf dem Sinai dabei bin, wenn der unsichtbare Gott diese zwei Tafeln beschreibt. Und ich habe immer gedacht, nicht nur, was da drauf steht, sondern auch die Auswirkungen, die diese Gebote haben. Und ich finde das wichtig, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass das eine Auswirkung hat in unserem Leben. Nicht, dass wir das einfach so lesen und das muss eine Auswirkung haben. Ich habe mir immer vorgestellt, dass auf der linken Tafel 4 Gebote stehen und auf der rechten Tafel 6 Gebote. Und wenn ich diese Tafeln dann anschaute nach den Auswirkungen, habe ich zuerst auf die rechte Tafel geschaut und ich habe mir gedacht, wenn die Menschen diese Gebote einhalten, dann musst du nicht Angst haben, dass du getötet wirst, dann musst du nicht Angst haben, dass deine Ehe zerbricht, dann musst du nicht Angst haben, dass du bestohlen wirst und dann musst du nicht Angst haben, dass du angelogen wirst und auch nicht Angst haben, dass dein deine Frau oder deine Besitz begehrt wird. Und diejenigen, die jetzt gut aufgepasst haben, haben gemerkt, dass ich das fünfte Gebot vergessen habe. Es ist ziemlich anspruchsvoll, dieses Visualisieren. Und das ist nämlich, du sollst Vater und Mutter ehren, also wir werden auch noch geehrt werden. Dann, wenn man auf die erste Tafel schaut, heißt es, es gibt nur einen Gott, und das finde ich genial. Also wir haben nur eine Ansprechperson, er weiß alles. Ich habe mir immer vorgestellt, die Griechen und die Römer, wenn da einer Liebeskummer hatte, dann musste der überlegen, oh, wie heißt jetzt der Gott der Liebe, oder ist das eine Göttin, oder wie heißt jetzt der Gott des Straßenbaus? Aber wir haben nur einen Gott. Dass wir kein Gottesbild machen sollen, ist mir eigentlich auch logisch, weil erstens mal können wir nichts herstellen, das Sinnesorgane hat, und das wäre dann auch eine Beleidigung, einen Gott herzustellen, der nicht sehen kann, nicht hören kann und nicht sprechen kann. Das dritte Gebot war für mich als Kind schwierig zu verstehen, dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen soll, aber ich denke, dass dieses Gebot heute fast am meisten gebrochen wird. Es ist unglaublich, wie viele Schandtaten, dass im Namen Gottes begangen werden. Und dann noch das vierte Gebot. Wir arbeiten zwar alle gerne, aber wir haben am Sonntag einen freien Tag. Und ich denke auch, dass David, er schreibt im Psalm 2, schon im zweiten Vers, ich habe Freude an den Geboten des Herrn. Und er hatte Freude, weil er eben die positiven Auswirkungen gesehen hat. Dies ist ein Sprung, da bin ich 17 Jahre alt. Das linke Bild ist übrigens hier in der Viva-Kirche im Erdgeschoss entstanden. Wir sind ja hier in einem ehemaligen Kühlhaus und ich habe Kältemonteur gelernt. Die Geschichte ist da hinten bei der Treppe angeschrieben. Da habe ich sehr viel Sport gemacht. Skilanglauf und rechts das Sportschießen. In dieser Disziplin, im Dreistellungsmatch, habe ich mir damals zum Ziel gesetzt, ich möchte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und ich habe sehr seriös trainiert, was auch den positiven Einfluss hatte, dass ich auch meine Schulaufgaben in der Gewerbeschule sehr gut geplant habe. In dieser Zeit hatten wir auch die Unterweisung in der Kirche beendet. Was ich noch heute nicht ganz verstehe, warum wir dort alle Religionen durchgenommen haben. Und was auch ein bisschen schräg war, ist natürlich, dass wir hatten ein Mädchen von einer Freikirche, die war nicht dabei und die Katholiken waren nicht dabei. Da stellte ich mal das Trennende der Religionen fest, dass man bei wichtigen Themen dann nicht mit allen Klassenkollegen darüber reden kann. Wenn man diese Frage, also diesen Religionssalat ein bisschen anschaut. Die Philosophen der Aufklärung haben sich diese Frage natürlich sehr einfach gestellt. Die haben gesagt, ja gut, Gott klammern wir mal aus und alle Religionen sind von Gott gemacht. Von den Menschen gemacht und nicht von Gott. Und ich hatte dann die Frage, wenn man das so anschaut, wenn es einen Gott gibt, dann kann es nicht sein, dass er zum Beispiel zu einem Juden, zu einem Araber, zu einem Indianer oder einem Europäer jeweils andere Weisungen gibt. Es muss sein, dass Gott ein einheitliches Wort zu den Menschen spricht. Und ich habe dann ein Gebet gesprochen, dass Gott mir die Wahrheit zeigen möge. Was ist eigentlich Gottes Wort? Ich habe ihn dann noch eingeschränkt und gesagt, ich werde auf keinen Menschen hören und ich werde kein Traktat lesen. Und dann hatte ich noch das dritte Gebetsanliegen, dass mir Gott die richtige Frau zeigen würde. Dann, als ich etwa 18 Jahre alt war, habe ich realisiert, dass mir Gott auf keine dieser Fragen eine Antwort gegeben hat. Und ich habe dann gedacht, ja, keine Antwort ist ja logischerweise auch eine Antwort. Gott sagt jetzt bin ich 18 Jahre alt, ich kann selber entscheiden, was gut und recht ist und ich werde die Wahrheit selber finden und ich werde auch die Frau selber finden. Man fragt ja auch nicht den Vater, dass er eine Frau sucht. Und Sie können sich überlegen, wegen der, dass ich nicht den Faden verliere. Genau, ich habe nicht bemerkt beim Ganzen, dass durch mein Denken ich nun die oberste Instanz bin. Also es gibt niemanden mehr, der mir irgendwie reinreden kann, weil ich ja derjenige bin, der das entscheiden kann. Das Bild sollte ein bisschen diese Wegweiser symbolisieren. Ich entscheide nun, wo es durchgeht. Und trotz allem wird man dann trotzdem noch geführt von Gott, obwohl man es nicht richtig merkt. Und dieses Bild rechts, das habe ich gezeichnet, als ich etwa auch 18 Jahre alt war. Durch den Schießsport bin ich auch mit dem Zen-Buddhismus in Kontakt gekommen. Mich haben diese Bogenschützen, diese Mönche fasziniert, die versuchten, mit geschlossenen Augen eine Scheibe zu treffen. Später, als ich dann zum Glauben kam, habe ich das buddhistische Büchlein weggeworfen. Aber heute denke ich, vielleicht war es, Gott hat es überhaupt nicht gestresst, dass ich mich mal mit einer fremden Religion oder Philosophie auseinandersetze. Die Schwächen habe ich natürlich nicht gesehen, aber wenn ihr das Bild anschaut, dieser Mann, der kann noch so gut trainieren, solange er nicht zielt, wird er auch nicht einmal die japanischen Ausscheidungen für die japanischen Meisterschaften schaffen. Und es ist ein bisschen weltfremd, wenn man immer die Augen verschließt und die Ohren und sich dann auf sich selber konzentriert. Dann eine andere Art der Führung ist natürlich auch, dass man in schwierige Lebenssituationen kommt. Ich hatte da, es ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen jammern auf hohem Niveau, ich hatte eine kleine Lebenskrise mit 24. Das linke Bild symbolisiert das ein bisschen. Das möchte ich niemandem wünschen, da ein Elektroproblem an diesem Kasten zu lösen, wenn man auch das Schema verliert. Im mittleren Bild steckt man in den beruflichen Schwierigkeiten richtig fest. Dann als zweites hatte ich im Sportschießen den Aufstieg in ein höheres Kader verpasst und damit meine Olympiaträume auch ausgeträumt. Und dann kam noch das dritte dazu, sieht man da auf dem Bild rechts. Ich musste solche schönen Abendstimmungen alleine erleben, da ich immer noch keine Freundin hatte. Ich habe mich dann entschieden, mein Leben zu verändern und von Interlaken wegzuziehen und von zu Hause auszuziehen. Ich habe ein Inserat gelesen. Im Inselspital Bern suchten sie einen Kältemonteur und in der Schützenzeitung habe ich gesehen, dass die Firma Tanner in Fullenbach einen Mechaniker sucht. Ich konnte dann mit beiden Firmen einen Termin festmachen und eines Tages ging ich zuerst am Vormittag ins Inselspital und dann am Nachmittag ging ich zu Firma Tanner. Das ist Herr Tanner, er ist mir sofort eigentlich sympathisch vorgekommen, obwohl er ein bisschen eine spezielle Art hatte. Beim Bewerbungsgespräch wollte ich ihm meine Zeugnisse zeigen, dann hat er mir gesagt, ja, diese Zeugnisse interessieren mich nicht, ich entscheide, ob jemand gut arbeitet oder nicht. Und ich habe auch schon jemanden entlassen, der sehr gute Zeugnisse hatte, den habe ich nach 2 Wochen schon entlassen. Ich schätzte eigentlich diese Direktheit. Und er hat mir auch einen sehr guten Lohn bezahlt, obwohl ich zuerst den Umgang mit Fräsmaschine, Drehbank und Schleifmaschine lernen musste. Und beim Abschied hat mir Frau Tanner gesagt, das ist sehr schön, dass Sie zu uns arbeiten kommen. Ich habe übrigens für Sie schon eine Wohnung gefunden. Dann hat sie mir so einen Mietvertrag vorgelegt. Und ich wusste, Frau Tanner hat sicher eine gute Wohnung für mich gesucht und ich habe den ohne die Wohnung zu schauen zu unterschrieben. Sie sehen, wie einfach das Leben manchmal sein kann. Dann ging ich wieder zurück nach Interlaken und arbeitete noch den Rest meiner Kündigungsfrist in der Firma, in der Kältefirma. Und etwa nach 2 Wochen wurde eine hübsche, temperamentvolle junge Frau angestellt. Die hat mir sehr gut gefallen. Sie ist extra heute hierher gekommen. Und Kollegen haben mir gesagt, ja, das könnte schon sein, dass sie keinen Freund hat, weil sie ist irgendwo vom Ausland in die Schweiz gezogen erst. Und ich habe sie dann eingeladen zum Skilanglauf und erfreulicherweise ist sie mitgekommen und auch beim Wandern. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und auch sie war sehr direkt. Sie hat mir gesagt, du bist gar kein Christ. Und ich habe ein bisschen gestaunt. Sie hat einen sehr jesuslastigen Glauben gehabt. Also immer noch. Aber ich habe gedacht, ich bete ja direkt zum Chef. Also. Dann mit der Bibel gibt es natürlich auch noch gewisse Missverständnisse. Es ist gar nicht so einfach, mit der Bibel zu argumentieren. Zumal hat nicht jeder den Geist Gottes, dass er dann auch alles versteht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, hier würde ein Sozialist stehen und der sagt, hast du gesehen, wie die ersten Christen zusammengelebt haben, die haben alles wunderbar geteilt und die haben fast so Sozialismus oder Kommunismus in Reinkultur gelebt. Dann würde ich sagen, ja, aber hast du auch gesehen, dass Paulus dann in Kleinasien eine Sammlung durchführen musste, weil diese Gemeinde in Jerusalem total verarmt ist, weil dieses System vom Sozialismus eben nicht funktioniert. Eine andere Geschichte, die mich auch schwierig dünkte, war die Geschichte, als Jesus Petrus begegnet am See Genezareth und ihm sagt, folge mir nach und werde Menschenfischer. Und der folgt ihm tatsächlich nach. Also Menschenfischer finde ich jetzt nicht gerade den attraktivsten Job. Und warum er das macht, war mir wirklich ein Rätsel. Übrigens, als ich in die Rekrutenschule ging, hatten wir diese Gideon-Bibel erhalten. Damals war der Chef einer der Höchsten in der Armee, war gläubig und die Gideons, die durften eine Stunde mit uns sprechen im Theoriesaal und dann uns also eine Bibel schenken. Witzigerweise mussten sie die hinterste Seite verkleben. Da steht der Heilsweg drauf und wann man sich meinen Schluss, Jesus Christus als Heiland anzunehmen, könnte man da eintragen. Das haben die da mit einem Leim verklebt. Und interessanterweise hat sich der Leim erst gelöst, nachdem ich zum Glauben an Jesus kam. Diese Bibel die hatte ich immer im Kampfanzug und man hat übrigens im Militär sehr viel Zeit, die Bibel zu lesen. Seine Begründung war übrigens, warum man Militärdienst leisten sollte. Er hat immer gesagt, echte Liebe zeigt ihr, indem ihr euer Leben gebt für eure Freunde. Und man hat viele Wartezeiten, wo man im Wald rumhängt und dann muss man zum Teil auch Abstand nehmen von 10 Metern zu den Kameraden und da hat man viel Zeit, manchmal die Bibel zu lesen. Und aus diesem Kontext hatte ich auch Gethsemane gelesen. Das fand ich schon noch eine schräge Geschichte. Bei uns im Militär musste man unbedingt darauf achten, dass keiner in Gefangenschaft gerät. Das musste man unter allen Umständen verhindern. Und dann Gethsemane, verrät jemand Jesus, dann haut jemand mit dem Schwert rein, obwohl er eigentlich keinen Befehl hat, eine Waffe einzusetzen. Die durften wir auch nur einsetzen auf Befehl. Und schließlich verleumdet Petrus Jesus noch. Ich fand, die Jünger haben da ein schlechtes Bild abgegeben. Ich fand das auch eine sehr schwer zu verstehende Geschichte. Jetzt möchte ich Ihnen noch vorlesen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das habe ich da aufgeschrieben. Nach meinem Gebet als 16-Jähriger und nun 9 Jahre später habe ich etwa 3/4 der Bibel gelesen. Dabei hatte ich eine etwas sonderbare Methode. Ich habe jeweils ein Kapitel ausgelost, dieses gelesen und dann die Zahl gelb markiert. Wenn ich ein gelesenes Kapitel ein zweites Mal loste, las ich das nächste. Einmal hat mich ein Text aus dem Alten Testament so geärgert, dass ich eine Seite herausriss, da ich dachte, das kann nicht Gottes Wort sein. Dass die Bibel ein sehr spezielles Buch ist, spürte ich. Für mich war das ein so intimes Buch, dass ich es nur alleine in meinem Zimmer lesen konnte. Oder war es mir peinlich, die Bibel in Gegenwart anderer Menschen zu lesen? Oder gab es sogar Mächte, welche mich am Bibellesen hindern wollten? Von der Bibel versuchte ich jeweils, das umzusetzen, was mir gefiel. Und nun an einem Herbstabend im 1989 loste ich Offenbarung aus. Da ich bis auf das letzte Kapitel schon alle gelesen hatte, fiel das Los auf das letzte Kapitel. Von der Offenbarung habe ich nichts verstanden. Bevor ich das letzte Kapitel las, dachte ich, wenn ich das gelesen habe, trenne ich die ganze Offenbarung heraus und werfe sie weg, dann wird meine Bibel etwas kleiner und handlicher. Ich habe schon des Öfteren gehört, dass der Mensch ein Sünder sei, das hat mir Margot auch schon mal gesagt. Aber ehrlich gesagt, ich kannte meine Sünde nicht. Wenn man mich gefragt hätte, was ist eigentlich deine Sünde, dann hätte ich gesagt, ja, mir kommt in den Sinn, ich habe mal die Mutter angelogen, als sie mich fragte, ob ich die Hausaufgaben gemacht habe. Also das ist eigentlich etwas viel Schlaueres, war mir nicht in den Sinn gekommen. Meine Sünde, die kannte ich nicht. Und dann lese ich nun die Offenbarung 22, Verse 18. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und in der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Als ich das gelesen habe, hatte ich plötzlich gemerkt, oh, jetzt zeigt mir Gott die Sünde, die ich mache. Ich tue bei der Bibel Dinge hinzu, indem ich nämlich gewisse buddhistische Elemente in meinem Glauben habe. Nehme auch Sachen weg, indem dass ich eine Seite rausgerissen habe und jetzt gerade ein ganzes Kapitel rausreißen möchte. So kurz vor Ende der Bibel spüre ich plötzlich, dass Gott zu mir spricht, er zeigt mir meine Sünde. Und ich spürte dann, dass jetzt Gott eine Entscheidung von mir will. Entweder akzeptiere ich sein ganzes Wort oder nicht, und dabei ist nicht entscheidend, ob ich alles verstehe. Man könnte jetzt argumentieren, dass es meine eigenen Gedanken sind, das sind es aber nicht. Ich denke anders. Alles auf eine Karte setzen gefällt mir nicht. Ich mag keine radikalen Sachen, würde auch nie alles geben. Ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen war ich im Engadin mit Kollegen langlaufen, da hatten wir eine 42 Kilometer Strecke gemacht und die Besten von uns sind da bis 60 Kilometer gelaufen. Da haben wir einen Rucksack mitgenommen, etwas zu trinken und eine Verpflegung und es war wirklich kein Problem, diese Distanz zu meistern, aber auch nur mit dieser Verpflegung. Wenn du alles geben musst, dann funktioniert das nicht. Und an einem Tag, da haben wir nur eine kurze Strecke gelaufen, da habe ich mich irgendwie im ersten Anstieg dermaßen ausgepowert, dass ich nach 25 Kilometern schon nicht mehr wusste. Darum, das gefällt mir nicht, einfach alles zu geben. Mir kommt dabei auch der reiche Jüngling in der Bibel zum Sinn, in den Sinn. Zum Teil verstehe ich ihn. Er stellt allerdings eine komische Frage, was ich tun muss, um das ewige Leben zu erlangen. Also, wenn wir auf die Welt kommen, können wir eigentlich nichts dafür, dass wir geboren werden. Und wenn wir sterben, dann macht Gott die Spielregeln. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man da auch noch etwas tun kann. Und Jesus sagt ihm dann, ja, verschenke dein ganzes Hab und Gut. Und logischerweise lief er dann traurig weg, weil das kann eigentlich kein Mensch machen. Eine ähnliche Geschichte gibt es auch, wenn man wenn das Auge einem zur Sünde verführt, sollte man das Auge ausreißen. Aber ich denke, in 2000 Jahren Geschichte hat das niemand gemacht, weil man das einfach nicht kann. Und Jesus will uns damit zeigen, wir können uns gar nicht selber retten. Dann habe ich mich in meinem Zimmer flach auf den Boden gelegt und bat Gott um Vergebung, dass ich mich als oberste Instanz gesehen habe und ihn nicht als oberste Instanz akzeptiert habe. Ich akzeptierte die Bibel als Wort Gottes. In diesem Moment realisierte ich, dass Jesus auch für meine Schuld und Schande bei der Verhaftung in Gethsemane die Qualen beim Tod am Kreuz auf Golgatha auf sich genommen hat. Als weiteres hatte ich den Eindruck, dass Jesus nicht nur meine Schuld vergeben hat, er möchte mich auch noch in seinem Team dabei haben wie ein Jünger. Ich sagte zu Jesus, aber du weißt, dass ich eher ein mühsamer Typ bin und ich denke, seine Antwort war ein Lächeln. Als weiteres Geschenk hielt ich den Heiligen Geist, was ich an Folgendem merkte, als ich die Bibel in den Händen hielt und las. Das war ein neues Buch für mich, ich verstand viel mehr als vorher. Dann etwa 2 Wochen später hat mich Margot in die Krishona-Gemeinde eingeladen. Und ich dachte, oh, was ist das? Ich bin da in der Gegend aufgewachsen, aber der Name kam mir irgendwie komisch vor. Es tönte für mich so wie Hare Krishna. Und ich hatte Angst, sie wird irgendeine komische Sekte gehen. Und da dachte ich, wenn das so ist, werde ich dann wieder etwas auf Distanz gehen zu ihr. Und das tönt jetzt vielleicht arrogant. Ich hatte mich im stillen Kämmerlein entschieden, sitze 2 Wochen später in der Krishona und höre genau zu, ob das biblisch ist, was der Pastor erzählt. Während dem Gottesdienst habe ich dann festgestellt, dass es schon erstaunlich ist. Ich bin kaum im Glauben und dann schenkt mir Gott schon eine Gemeinde, wo ich auch im Glauben wachsen kann. Ich finde die Gemeinde etwas Wichtiges. Ohne Gemeinde würden wir zu Eigenbrötlern werden. Wir haben auch nicht alle Eigenschaften, die wir brauchen. Ich tue mich zum Beispiel schwer so mit gewissen Lehraussagen von Paulus. Ich kann diese auch schlecht merken. Eine Geschichte geht für mich viel einfacher und da bin ich darauf angewiesen, dass das ein Prediger auslegt für mich. Wir können hier auch in der Gemeinde natürlich uns mit unseren Gaben einbringen und auch dadurch im Glauben wachsen. Etwas später habe ich dann meine Stelle in Fullenbach angetreten. Ich besuchte dort die FEG in Langenthal. Aber das Wochenende kam ich häufig nach Hause und ich habe auch mit Margot dann Wanderungen gemacht und auch einen Teil der Ferien verbracht. Und im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, ob meine Gebete als 16-Jähriger erhört wurden oder ob es die Gebete von Margot und ihrer Schwester bedurfte, dass ich zum Glauben kam. Und das könnte ich vielleicht noch mit einem romantischen Bild schließen. 2 Jahre später kam ich dann von Fullenbach zurück und wir haben geheiratet. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen interessanten Gedanken weitergeben konnte. Und würde dann Sandy Bier übergeben.